Deutschlandfunk Interview.
Die Nachrichtenagentur AFP fasste es gestern so zusammen: Sein erstes TV-Duell im Wahljahr hat Joe Biden in den Sand gesetzt. Der 81-jährige US-Präsident wirkte kraftlos und fahrig. Sein 78-jähriger Rivale Donald Trump vital und fokussiert. Ende des Zitats. Beide beschimpften sich nach besten Kräften, das war zu erwarten, aber für Schlagzeilen sorgte der schwache Auftritt des Amtsinhabers. Und das gut 4 Monate vor dem Wahltag am 5. November. Biden hat inzwischen eingeräumt, er sei in Debatten nicht mehr so gut. Er wolle aber an der Kandidatur festhalten. In einer Blitzumfrage des Senders CNN sagten 67%, Trump sei der Gewinner des Duells gewesen. Und das sind keine guten Nachrichten für alle diejenigen, die auf eine regelbasierte Außenpolitik dieser Supermacht setzen und oder angewiesen sind. Professor Volker Debkart lehrt Amerikanistik an der Universität Regensburg. 2016 erschien seine Geschichte der USA. Guten Morgen.
Herr Heinemann, guten Morgen.
Professor Debkart, welchen Eindruck hat Joe Biden bei Ihnen hinterlassen?
Insgesamt greisenhaft. Also es war ein seniler, älterer Herr, weitgehend bewegungslos und starr hinter dem Pult. Er sprach leise, er verhedderte sich in seinen Argumenten, er verlor sich in seinen Sätzen, die er auch nicht immer zu Ende brachte. Und vor allen Dingen ließ er die Lügen, die Trump ausbreitete, weitgehend unwidersprochen. Also es war insgesamt eine sehr desaströse Vorstellung, die vor allen Dingen auch deshalb desaströs ist, weil es sowas wie einen Körperkult in der amerikanischen Politik gibt. Letztlich auch einen Jugendwahn in der amerikanischen politischen Kultur. Also man kann gerne alt sein, aber man darf auf gar keinen Fall alt wirken. Und das ist gestern, glaube ich, eben voll zutage getreten, dass da ein älterer Herr im Weißen Haus sitzt, der scheinbar oft gar nicht mehr körperlich in der Lage ist, das Amt zu führen. Und das stach natürlich in scharfem Kontrast davon, stach dann doch die vital, virile Performance von Donald Trump, der ja kaum jünger ist als Biden, stach davon ab. Also nochmal, man darf in Amerika gerne alt sein, aber man darf nicht alt wirken, weil Leadership, weil Führung eben auch mit dem gesunden Körper und dem gesunden Geist im gesunden Körper legitimiert wird. Und das ist diese Fassade ist jetzt nun endgültig in sich zusammengebrochen.
Biden will weitermachen. Kann er sich von diesem Eindruck, wie Sie ihn gerade geschildert haben, erholen?
Na, ich meine, es sollte ja sowas wie der Kickstart seines Präsidentschaftswahlkampfs sein. Ich meine, bisher ist es ja auffällig ruhig in den USA. Es gab nicht wirklich eine Primary Season. Bei den Republikanern war es im Februar eigentlich alle schon entschieden. Bei den Demokraten war jetzt auch nicht viel öffentlichkeitswirksame politische Auseinandersetzung. Joe Biden hat ja bisher eigentlich Donald Trump die Initiative überlassen. Und die Tatsache, dass er, und das ist ja völlig präzedenzlos, dass er praktisch vor dem Nationalen Parteitag der Demokraten im August schon zu diese Debatte haben wollte, was eigentlich, wie gesagt, unüblich ist. Das passiert eigentlich sonst immer, nachdem die Kandidaten offiziell nominiert sind, nachdem die beiden Parteitage stattgefunden haben. Das sollte nach meinem Eindruck jetzt der große Kickstart, der große Auftakt in seinen Wahlkampf sein. Und das ist jetzt nun wirklich komplett in die Hose gegangen.
Ist denkbar, dass die Demokraten eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten ins Rennen schicken werden?
Ja, denkbar ist da vieles, aber es hängt zentral von Joe Biden ab. Es muss eigentlich bei ihm die Einsicht wachsen, dass er nicht mehr der Mann ist, der Donald Trump ein zweites Mal schlagen kann. Es ist natürlich dann auf der Convention im August ist alles möglich, aber solange Biden nicht von sich aus sagt, dass er zurücktritt, wird es sehr, sehr schwer, ihn zu ersetzen, zumal die Demokraten an sich ja auch eine sehr heterogene Partei sind. Da gibt es viele Strömungen, da gibt es viele Lager und es war ja ein Vorteil von Joe Biden, dass er in der Lage war, diese verschiedenen Lager zusammenzuhalten und einen solchen vergleichbaren Kandidaten sehe ich da nicht. Es sind natürlich immer wieder Leute im Gespräch. Gretchen Wiemer von Michigan oder Josh Shapiro aus Pennsylvania oder auch Gavin Newsom. Einige andere Kandidaten und Kandidatinnen werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Aber die hätten es natürlich jetzt sehr, sehr schwer, erstmal überhaupt innerhalb der Partei eine Mehrheit für sich zu organisieren und dann jetzt auch danach dann gegen Donald Trump anzutreten. Also nochmal, es hängt jetzt weniger davon ab, was die Demokraten als Partei wollen. Es hängt wirklich zentral davon ab, was Joe Biden machen wird. Und da hat er ja bisher klar gesagt, er wird weitermachen. Aber da müsste man jetzt mal abwarten, was innerhalb der nächsten 5 Wochen passiert. Denn dann ist praktisch die Nominierungsfrist für die demokratischen Nationalversammlungen abgelaufen. Es hängt also wirklich ganz zentral davon ab, was innerhalb der nächsten 5 Wochen passiert. Nach der Democratic Convention da noch jemanden auszutauschen, das wäre geradezu selbstmörderisch.
Herr Dipkert, die US-Wirtschaft läuft ja nicht schlecht. Kann Biden mit dem Pfund überhaupt noch wuchen? Spielen Inhalte jetzt noch eine Rolle?
Ja, ich meine, das ist ja sein Problem eigentlich seit letzten November. Wir sprechen alle nur über sein Alter. Wir sprechen gar nicht über seine Leistungen, wir sprechen gar nicht über seine Themen. Es geht nur darum, auch innerhalb der Demokratischen Partei, kann Joe Biden eine zweite Amtszeit aufgrund seines Alters überhaupt nochmal bewältigen. Und unter dieser Debatte sind alle anderen inhaltlichen Debatten ja völlig verloren gegangen. Er ist eigentlich ein durchaus erfolgreicher Präsident. Die Wirtschaft läuft, die Wunden, die Donald Trump geschlagen hat, begannen so allmählich zu heilen. Er hat bei gewissen Themen, bei Migration, bei der Steuerpolitik, hat er schon auch die richtigen Zeichen gesetzt. Aber das wird alles überlagert und jetzt nicht erst seit gestern oder vorgestern durch die Frage, ist er noch körperlich und geistig in der Lage, eine weitere Amtszeit auszufüllen.
Schauen wir mal auf Donald Trump. Der jüngste Prozess hatte dem ja vor und nach dem Gerichtstermin jeweils Gelegenheit zu Äußerungen in den Medien verschafft. Es geht um Schweigegeld wegen sexueller Kontakte. Und das hätte doch Generationen von Präsidentschaftskandidaten politisch früher das Genick gebrochen. Wofür steht dieses Verfahren in der Trump-Welt?
Naja, in der Trump-Welt ist es einfach die Fortsetzung der Hexenjagd eines liberalen Establishments gegen einen Kandidaten des Volkes. Und es ist ja offensichtlich, dass die Gerichtsverfahren und auch jetzt die Verurteilung, ich meine, es ist zum ersten Mal, dass wir jetzt wirklich einen verurteilten Kandidaten haben, der sich um das Präsidentenamt bewirbt, dass das innerhalb der Trump-Anhängerschaft eigentlich kaum Wirkung gehabt hat. Das hat eher noch zu einem Schließen der Ränge hinter dem Präsidenten geführt. Also diejenigen, die ohnehin von Trump überzeugt sind, lassen sich von diesem Gerichtsverfahren und den Gerichtsurteilen offenbar sowieso nicht weiter beeindrucken, sondern es stärkt eigentlich dieses populistische Narrativ, ich bin der Kandidat des Volkes gegen ein korruptes Establishment. Was viel entscheidender ist, dass es eben jede Menge immer noch unentschiedene Amerikanerinnen und Amerikaner gibt, die es sich eben nicht vorstellen können, einen verurteilten Kriminellen im Weißen Haus zu haben und die sicherlich alles dafür getan hätten, um das auch zu verhindern. Aber jetzt seit der gestrigen Debatte haben sie mit Joe Biden ganz erkennbar keine Alternative. Und angesichts der Knappheit des Rennens, also das sind ja wirklich nur wenige Prozentpunkte in den einzelnen Staaten, kommt es auf diese unentschiedenen Wählerinnen und Wähler an. Und da hat, glaube ich, Joe Biden gestern massiv verloren, sodass die Verunsicherung, wen soll man denn jetzt überhaupt wählen, ganz zentral in den Vordergrund rückt. Und viele von meinen Bekannten und Freunden und auch wissenschaftlichen Kollegen fragen sich, also ist ein Land von 320 Millionen Menschen nicht in der Lage, 2 andere Kandidaten für dieses wichtige Amt hervorzubringen? Und das ist eher so die Verzweiflung. Also weniger die Trump-Leute, die sowieso überzeugt sind, dass ihr Mann der Beste ist, aber die Unentschiedenen haben seit gestern oder vorgestern eine Option weniger, glaube ich.
Es gab gestern noch ein kleines Detail. Am Ende des Duells hat Jill Biden ihren Joe umarmt. Melania Trump war nicht dabei. Wie blicken die Konservativen, die ja die sogenannten Familienwerte hochhalten, auf dieses Paar, auf Donald und Melania?
Ich meine, das wundert einen ja schon seit Längerem, dass also Donald Trump, der geschieden ist, der offenbar Ehebruch begangen hat, dass der so wenig, dass das so wenig sich negativ auf sein Standing bei den Konservativen auswirkt. Zum einen sind natürlich die evangelikalen Christen eine ganz zentrale Gruppe innerhalb dieses konservativen Lagers. Und da macht es der Trump eigentlich sehr geschickt, indem er sagt, ich bin eigentlich nur ein Sünder wie ihr alle. Und das wiederum macht ihn dann anschlussfähig für viele in der evangelikalen Christenheit, die ja sowieso zutiefst von der Sündhaftigkeit der Welt überzeugt sind. Und das macht ihn dann eigentlich sogar noch wieder attraktiver. Also jemand, der sündigt, ist sehr viel mehr auf unserer Ebene als jemand anders. Die andere Sache ist natürlich, dass es so zwei verschiedene Arten von First Ladies gibt. Also es gibt eben wirklich die Ehepartnerin, die als Ratschlägerin auch dann dem Präsidenten zur Seite steht, die den präsidentiellen Haushalt führt. Aber es gibt eben auch das andere Modell, und da denken wir alle an Jackie Kennedy, die First Lady als so eine Stilikone, die eben wunderbar aussieht, die durch ihren Kleidungsstil auch Maßstäbe setzt. Und ich glaube, in konservativen Kreisen ist Melania Trump eher diese First Lady, also die Ikone von Stil, von Mode, von Schönheit. Und auch deshalb hat das kaum Auswirkungen jetzt auf das Standing von Donald Trump bei den Konservativen.
Volker Debgart lehrt Amerikanistik an der Universität Regensburg. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank auch Ihnen. Schönen Tag.
Ihnen auch.